Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Bevor es heute losgeht, direkt am Anfang eine kleine Triggerwarnung. Wir besprechen heute den Voyeur-Fall. Da geht es um einen Stalker, um einen Spanner. Wer sich mit diesen Themen vielleicht jetzt nicht gerade auseinandersetzen möchte, der schaltet jetzt hier am besten weg. Noah, wie geht's dir heute?
Mir geht's sehr gut.
Wir haben wieder eine Strafrechtsfolge. Die sind irgendwie immer schön vom Sachverhalt her, man es halt sieht. Fangen wir am besten mal an. Es geht heute um Rechtfertigungsgründe. Es geht heute um den allgemeinen Teil des Strafrechts, nur damit die Leute das gut einordnen können. F und M, also Frau und Mann, eine Ehe, die leben gemeinsam mit ihren Kindern in einem Haus, in welchem aus irgendeinem Grund immer mal wieder Bargeld verschwindet. Eines Nachts wachte die Frau, also F, davon auf, dass sie jemand an der Schulter berührte und sie sah einen Unbekannten im Zimmer stehen, der sich natürlich sofort entfernte und aus diesem Zimmer abhaute.
Also das würde mich jetzt schon triggern.
Das ist schon ein bisschen gruselig irgendwie, ne? Ja. Auf jeden Fall weckte F dann den M und der ist natürlich dem Unbekannten nachgejagt, der wollte den erreichen, konnte es jedoch nicht, der Unbekannte ist geflüchtet, keiner weiß, wer es war. Nach dieser Nacht hat sich M dann eine Schreckschusspistole geholt und hat eine Alarmanlage installieren lassen, aus, glaube ich, verständlichen Gründen. Und diese Alarmanlage ist dann auch 6 Wochen später nachts losgegangen, hat Alarm geschlagen. M hat dann im Garten diesen Unbekannten wieder ausmachen können und ist ihm wieder nachgejagt und hat sogar auf ihn geschossen mit dieser Schreckschusspistole. Der Unbekannte ist jedoch wieder entkommen, nichts ist passiert, genau. Und M ist dann am nächsten Tag selbstverständlich endlich zur Polizei gegangen, welche ihm dann geraten hat, könnten sich eine Schusswaffe zulegen, natürlich mit entsprechendem Waffenschein. Ja, wir wollen jetzt hier von Polizisten keine illegalen Tipps bekommen, aber auf jeden Fall eine Schusswaffe mit Waffenschein sollte sich M und F doch bitte besorgen. Und M und F hatten natürlich in der darauffolgenden Zeit dann Angst um sich und ihre Kinder. Ja, die Polizei hatten ihnen nicht wirklich helfen können. Haben kaum noch das Haus verlassen, haben auf Theaterbesuche und sonstige Veranstaltungen verzichtet. Das heißt, abends gab es kein Restaurant mehr, es gab kein Theater mehr, es gab kein Kino mehr. So eine Angst hatten die mittlerweile. Die haben Schlafstörungen bekommen und insgesamt einfach Angstzustände. Ich glaube, das kann man sich so ganz gut vorstellen als einen andauernden Angstzustand dieser beiden Eheleute. Eines Tages hat dann der M eine alte Schusswaffe von F instand setzen lassen und nahm sie auch mit der Einwilligung von F in Besitz, obwohl er selbst keinen Waffenschein besaß, hatte und auch keinen machen wollte. Irgendwann ging dann die Alarmanlage nachts wieder los. Nur dieses Mal riefen F und M dann direkt die Polizei, also nachts, nachdem die Alarmanlage losgegangen ist, und diese Polizei traf, wie man sich natürlich schon denken kann, zu spät ein und der Unbekannte ist wieder entwischt. Ein paar Monate später wachte M dann durch ein Geräusch nachts auf und sah diesen Unbekannten an seiner Bettkante stehen. Will ich mir gar nicht vorstellen.
Das ist ganz schön gruselig gerade, aber erzähl weiter.
Und M ist dann schreiend aufgesprungen, hat seine Schusswaffe geholt, die wohl irgendwie an seinem Nachttisch war. Und der Unbekannte ist während dieses ganzen Szenarios dann schon losgerannt. Er wollte wieder flüchten. M hat dann den Unbekannten verfolgt, hat mehrmals geschrien, halt oder ich schieße. Und als der Unbekannte dann erneut drohte zu entfliehen, hat M dann zweimal auf dessen Beine gezielt und geschossen und traf auch die linke Gesäßhälfte des Unbekannten und die linke Flanke. Dabei wollte M den Unbekannten endlich ergreifen, um die Situation für seine Familie einfach zu beenden. Also das waren sozusagen seine Gedanken dabei. Ich schieße jetzt auf den, damit der nicht weiterrennen kann, damit ich ihn schnappen kann, damit ich ihn der Polizei übergeben kann und diese gesamte Situation einfach für mich aufhört.
Also um das Ganze jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, da ist wohl so ein Stalker, ein komischer Typ. Und der verfolgt die und der bricht ab und zu mal aus irgendwelchen Gründen da ein, steht dann plötzlich an der Bettkante öfter, streichelt der Frau mal über die Schulter, während sie schläft. Mhm. Und generell entstehen dann bei F&M Angstzustände und Schlafstörungen. Und generell haben sie so das Gefühl, dass sie sich die ganze Zeit in so einer Art Gefahrensituation befinden, weshalb sie auch Angst bekommen, weshalb sie auch die Polizei rufen und so weiter. Und dann hat er mehrmals den Einbrecher, so nenne ich ihn jetzt mal, gewarnt und gesagt, halt oder ich schieße, und hat dann versucht, auf die Beine zu schießen, zweimal, und hat dann auch getroffen.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Und wir fragen uns jetzt, inwiefern sich der M, also nicht der Unbekannte, sondern der Mann beim Schießen strafbar gemacht hat. Noah, was kommt denn da so in Betracht?
Das relevanteste in Frage kommende Delikt ist hier wohl die gefährliche Körperverletzung gemäß Paragraph 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2, also mit Waffe. Man könnte auch noch an Freiheitsberaubung und Nötigung denken, aber darauf kommt es hier wahrscheinlich eher weniger an, beziehungsweise sollte man das vielleicht im Anschluss dann prüfen.
Genau, also wir wollen uns hier ein bisschen auf die gefährliche Körperverletzung konzentrieren. Das Gericht, also wir beziehen uns ja hier auch auf eine Gerichtsentscheidung des BGH, hat dann am Ende auch nur gesagt, Freiheitsberaubung und Nötigung, gleiches Ergebnis wie das, was wir eben gerade geprüft haben. Aber dazu dann gleich mehr. Also wir haben ja hier erstmal die Tathandlung, zwei Schüsse, die wir aufgrund der tatsächlichen und rechtlichen Nähe, glaube ich, zueinander einfach mal zusammenprüfen können. Ich glaube, da würdest du mir zustimmen. Und ich glaube, da kommen wir sehr schnell durch den objektiven und subjektiven Tatbestand durchgerasselt.
Also M hat ja vorsätzlich mit einer Schusswaffe den Unbekannten körperlich misshandelt und ihn an der Gesundheit geschädigt.
Ja, gut. So kann man es sagen. Kannst du trotzdem noch die Definition der körperlichen Misshandlung und der Gesundheitsschädigung sagen?
Ja, also eine körperliche Misshandlung ist jede üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Unter einer Gesundheitsschädigung wird das Hervorrufen oder Steigern eines vom Normalzustand nachteilig abweichenden pathologischen Zustandes verstanden.
Sehr schön. Das hast du ja schon subsumiert sozusagen davor. Also das haben wir problemlos vorliegen. Der hat ihm in die linke Gesäßhälfte und in die linke Flanke geschossen.
Das stelle ich mir übrigens nicht sehr schön vor.
Schmerzt wahrscheinlich, ja. Also wir haben auf jeden Fall den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung, den objektiven und subjektiven. Er hat eine Waffe benutzt. Er wollte auch eine Waffe benutzen. Er wollte ihn dann auch körperlich verletzen. Deswegen kommen wir jetzt zu einer möglichen Rechtfertigung des Handelns des M. Man denkt hier zwar sofort an eine Notwehr, hier muss man aber auf jeden Fall noch auf das Festnahmerecht, eventuell aus Paragraph 127 Absatz 1 StPO eingehen, da M, wie ich gesagt habe, den Unbekannten ja dingfest machen wollte.
Warum prüft man jetzt 127 vor Notwehr?
Weil es hier in dem Fall einfach sinnvoller ist. Also wir haben ja hier im Sachverhalt auch ganz eindeutig gesagt, der M wollte den Unbekannten dingfest machen, er wollte ihn sozusagen zu Fall bringen, damit er ihm der Polizei übergeben kann. Und da ist hier einfach der Paragraph 127 Absatz 1 StPO
ein bisschen spezieller.
Der primäre Rechtfertigungsgrund, den man hier prüfen könnte.
Soll ich dir mal vorlesen?
Genau, kannst du mal vorlesen.
Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihm auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen.
Ich glaube, da können wir sagen, das wäre unproblematisch einschlägig, wenn der M hier den Unbekannten einfach festgehalten hätte. Also wir haben ja hier eine frische Tat, sage ich mal, der Hausfriedensbruch, was auch immer da sonst noch in Betracht kommt, und man konnte seine Identität hier nicht sofort feststellen und es bestand Fluchtgefahr. Bei Schusswaffen ist jedoch allgemein anerkannt, dass jedenfalls dem Grunde nach bloß die An- und Drohung eines Schusses von § 127 Absatz 1 StPO gedeckt ist, aber nicht der tatsächliche Gebrauch, und M hat ja tatsächlich geschossen. Und deshalb scheidet auch eine Rechtfertigung nach § 127 Absatz 1 StPO hier aus, und wir gehen jetzt dann auch tatsächlich auf die Notwehr aus § 32 StGB ein. Was brauchen wir dazu für die Notwehr?
Eine Notwehrlage, also einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff erstmal.
Genau, und ein Angriff ist ja jede durch menschliches Verhalten drohende Verletzung rechtlich geschützter Interessen. Und ich glaube, das Verhalten des Unbekannten kann hier als ein solcher Angriff gewertet werden. Ich meine, wir haben hier einerseits die Eigentumsverletzung durch das fehlende Geld, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Wir haben hier einen Eingriff in die Privat- und Intimsphäre der Eheleute sogar, weil er ja er stand ja am Bett am Ende des Tages. Und hier könnte auch die Gesundheit geschädigt sein, weil die Angstzustände hatten, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir können hier von einem Angriff auf jeden Fall ausgehen, vom Unbekannten.
Also stellst du jetzt bei Angriff auf den gesamten Zeitraum ab direkt? Oder sagst du erstmal, ja, jetzt in dem Moment, wo er geschossen hat, lag ein Angriff vor?
Genau, also ich vom Moment habe ich schon mal gar nicht gesprochen. Also Ich spreche jetzt von den einzelnen Maßnahmen, die der Unbekannte sozusagen ergriffen hat, um die zu terrorisieren. Also er ist in deren Haus eingebrochen, er hat das Grundstück unerlaubt betreten, er hat sich an deren Bett gestellt und er hat das vor allem immer mal wieder gemacht. So. Mhm. Das ist dieser große Angriff. Und du hast ja jetzt gerade vom Moment gesprochen.
Ja.
Das ist ein guter Übergang, weil wir haben hier ein Problem. Nämlich der Angriff müsste auch gegenwärtig sein. Das heißt unmittelbar bevorstehen, gerade stattfinden oder noch fortdauern. Und hier ist das Problem, dass der Unbekannte ja eigentlich schon am Flüchten war, als M auf den geschossen hat, ne? Und der Angriff wäre sozusagen in dem Moment auch nicht mehr gegenwärtig.
Also den Angriff ja abgebrochen und wollte gehen,
Ja,
wollte
genau.
flüchten. Ja. Da wäre meine Frage jetzt, ob man die Gegenwärtigkeit vielleicht damit begründen kann, dass die Gefahr bestand, dass der Angreifer wiederkommen könnte.
Das kann man nicht.
Kann man nicht.
Der BGH hat hierzu ausgeführt, und ich zitiere: Die Befürchtung, der Unbekannte könnte zu einem anderen, unbestimmten Zeitpunkt nachts wiederkehren, begründet nicht die Annahme eines gegenwärtigen Angriffs.
Wäre auch ein bisschen dogmatisch, ein bisschen
Ja, genau, also
schwierig.
dogmatisch kann man das damit begründen, dass das Erfordernis der Gegenwärtigkeit nicht nur irgendeine Voraussetzung des Paragraphen 32 StGB ist, sondern die Notwehr im ganz Wesentlichen überhaupt erst prägt. Also das macht die
Ja.
Notwehr überhaupt erst aus, dass hier wirklich ein gegenwärtiger Angriff vorliegen muss. Und wenn wir jetzt diesen Gegenwärtigkeitsbegriff, ich sag mal, teleologisch etwas weiter auslegen würden, als er eigentlich gedacht ist, dann würden wir den Paragraphen 32 StGB nicht die Spezialität geben, die er eigentlich verdient.
Das heißt, wir lehnen den Paragraph 32 ab und danach prüfen wir typischerweise den Paragraphen 34 StGB, also den rechtfertigen Notstand.
Genau, also ganz kurz zum Urteil. Also an dieser Stelle muss man sagen, dass der BGH den Paragraphen 34 StGB, also den rechtfertigenden Notstand, ausdrücklich übersprungen hat, da er einen anderen Paragraphen für einschlägig erachtet hat. Und trotzdem hat er aus irgendeinem Grund folgenden Wortlaut gewählt, ich zitiere mal wieder: Ob ein rechtfertigender Notstand gegeben ist, wofür nach Lage der Dinge einiges spricht, kann dahingestellt bleiben, denn der Angeklagte handelte gemäß Paragraph 35 StGB ohne Schuld, das heißt der entschuldigende Notstand. Und das könnte man in der Klausur natürlich nicht so machen, weshalb wir hier tatsächlich jetzt auf den Paragraphen 34 StGB eingehen wollen, obwohl der BGH das nicht gemacht hat. Die Argumente des BGH zum Paragraph 35 StGB lassen sich hier aber wunderbar trotzdem einbauen. Also, wir brauchen für Paragraph 34 StGB eine gegenwärtige Gefahr. Eine Gefahr liegt grundsätzlich erstmal vor, wenn die tatsächlichen Umstände den Eintritt eines Schadens aus einer Ex-ante-Perspektive als wahrscheinlich erscheinen lassen. Was würdest du jetzt hier im konkreten Fall dazu sagen?
Ich denke, es war ja aus Ex-ante-Sicht zu befürchten, dass der Unbekannte wiederkommen würde und somit die Rechtsgüter, die du vorhin schon angesprochen hast, verletzt werden könnten.
Hierzu will ich dann nochmal den BGH zitieren, was er zu Paragraph 35 StGB gesagt hat. Der als Spanner bezeichnete Eindringling hatte durch siebenmaliges nächtliches Erscheinen in der Wohnung und im Garten des Angeklagten, insbesondere durch seine auffallende Hartnäckigkeit und Unverfrorenheit, eine fortdauernde Gefährdung der Freiheit der Eheleute geschaffen, die bereits in drastischen Maßnahmen, also nächtlicher Alarmbereitschaft, Verzicht auf abendlichen Ausgang, Einschränkung ärztlicher Hausbesuche, ihren Ausdruck fand. Zu Recht charakterisiert die Revision die Situation als Terror, dem das gesamte Familienleben unterlag. Und dann hat der BGH noch etwas Wesentliches zur Gegenwärtigkeit, weil wir brauchen hier auch wieder die Gegenwärtigkeit der Gefahr ausgeführt, welche hier aber nicht mit der Gegenwärtigkeit aus Paragraph 32 StGB zu verwechseln ist, beziehungsweise zu vergleichen ist. Ich zitiere: Gefahr im Sinne des Paragraphen 35 StGB, also so auch hier in dem Fall für Paragraph 34 StGB, ist auch eine Dauergefahr. Sie begründet einen entschuldigenden Notstand, wenn sie so dringend ist, dass sie jederzeit, also auch alsbald, in einen Schaden umschlagen kann. Mag auch die Möglichkeit offen bleiben, dass der Eintritt des Schadens noch eine Zeit lang auf sich warten lässt.
Okay, also Paragraph 32 geht ja hier von einem Angriff aus und Paragraph 34 sozusagen von einer Gefahr. Und die Gefahr kann dauerhaft sein, der Angriff war hier aber zum Beispiel nicht gegenwärtig.
Genau, also wir haben in beiden Paragraphen den Gegenwärtigkeitsbegriff, aber in Paragraph 32 StGB ist dieser Gegenwärtigkeitsbegriff noch ein wenig strenger. Also
Okay.
der spiegelt wirklich die Natur der Notwehr wider, dass du diesen klassischen Fall hast, von wegen jemand will gerade auf dich zuschlagen und du wehrst dich wirklich dagegen. Das ist wirklich die Notwehr. Und der rechtfertigende Notstand, beziehungsweise auch der entschuldigende Notstand, da kann der Gegenwärtigkeitsbegriff etwas weiter ausgelegt werden, weshalb auch eine Dauergefahr darunter fallen kann.
Das bedeutet, der BGH hat ähnlich wie im Haustyrannenfall eine Dauergefahr angenommen, die das Handeln des M hier rechtfertigt, obwohl der Unbekannte in der konkreten Situation bereits auf der Flucht war.
Genau, also die Abwehr der Gefahr muss sich nicht darauf beschränken, nur den sofortigen Eintritt eines Schadens zu verhindern. Da wir also jetzt hier eine gegenwärtige Gefahr im Sinne des Paragraphen 34 StGB annehmen, müssen wir uns jetzt noch fragen, ob die Notstandshandlung des M auch erforderlich war. Das heißt, ob sie nicht durch ein milderes Mittel abwendbar war.
Ich glaube, man kann in diesem Kontext darauf eingehen, dass sich M zunächst eine Schreckschusspistole zugelegt hat, er die Polizei erfolglos verständigte, eine Alarmanlage installiert hatte und vor den Schüssen mehrmals auch den Unbekannten warnte. Genau. Vielleicht auch, dass er nur in Richtung Beine geschossen hat.
Ja, also das ist sozusagen ein Vergleich mit etwas milderen Mitteln und die waren leider erfolglos und damit war die Handlung auch erforderlich in dem Sinne. Jetzt gibt es bei § 34 StGB aber noch die Interessenabwägung, das heißt, wir müssen die widerstreitenden Interessen gegeneinander abwägen. Und hier haben wir auf der einen Seite die körperliche Unversehrtheit des Unbekannten, auf dem ja in den Hintern geschossen wurde, und auf der anderen Seite sehr viele Interessen von M und F. Darunter zum Beispiel auch die Gesundheit durch den Schlafmangel, das Persönlichkeitsrecht, das Hausrecht und auch die Freiheit der Willensbetätigung. Das haben wir ja die ganze Zeit schon angesprochen. Und da hier die Gefahr vom Unbekannten ausging, können wir im Hinblick auf die Vielzahl der Rechtsgüter von M und F davon ausgehen, dass diese bei einer Abwägung tatsächlich gegen die körperliche Unversehrtheit des Unbekannten sozusagen gewinnen. Es spricht hier meiner Meinung nach auch nichts gegen die Angemessenheit der Tat und auch nichts gegen den Rechtfertigungswillen des M, weil der wollte den ja dingfest machen, weshalb wir am Ende tatsächlich einen rechtfertigenden Notstand gemäß § 34 StGB annehmen können.
Und damit ist die Strafbarkeit wegen körperlicher bzw. wegen gefährlicher Körperverletzung gemäß § 223 Absatz 1, also der Grundtatbestand, und § 224 Absatz 1 Nummer 2 StGB hier abzulehnen.
Genau, und jetzt nochmal zur Erinnerung, der BGH hat in diesem Fall über § 35 StGB gelöst, was sich mir ehrlich gesagt nicht ganz erschließt, wenn doch § 34 StGB auch möglich gewesen wäre, worauf der BGH übrigens auch ganz ausdrücklich hingewiesen hat. Was der jetzt damit wollte, das lasse ich jetzt einfach mal offen, das kann sich jeder für sich überlegen, auf jeden Fall eine Strafbarkeit war hier abzulehnen. Auch eine Strafbarkeit wegen Nötigung, wegen, was weiß ich, Freiheitsentziehung, Freiheitsberaubung kann man auch sagen. Man kann ja auch noch auf den Verstoß gegen das Waffengesetz eingehen. Das war auch alles gerechtfertigt, beziehungsweise der BGH sagt hier in diesem Fall entschuldigt. Also wir haben hier eine relativ große Zahl an, Delikten, die man hier noch ansprechen könnte. Darauf wollen wir uns heute aber gar nicht konzentrieren. Hier ging es vor allem, ich sag mal, um den Begriff der Dauergefahr, wie man den argumentieren kann. Wie der Vergleich zwischen § 32 StGB und § 34/35 StGB ist. Und ja, das war's schon für diese Folge. Wir würden uns freuen darüber, wenn ihr uns auf Apple Podcast bewerten könntet. Folgt uns gerne auf Instagram, ist alles unten verlinkt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.